Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten, eurem Pen & Paper Podcast. Und in dieser Folge haben wir wieder Gäste zu Besuch. Was heißt zu Besuch? Über Remote zugeschaltet. Heute dabei Peter Berneiser und Heiko Gill von Pegasus. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Moin. Schön, dass ihr da seid. Flo ist auch am Start. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt so in den anderen Großstädten ist, aber hier ist gerade massiver Klimastreik gewesen. Deswegen hatte ich richtig, richtig Schiss gehabt, dass ich zu spät kommen werde. Weil Bahn ging nicht, Autos ging nicht, überall sind Leute, überall fliegen irgendwelche Dinge durch die Gegend. Aber ich habe mich da irgendwie durchgekämpft und ist doch noch pünktlich nach Hause geschafft. Viel wichtiger ist ja, wie geht's unseren Gästen, oder?
Genau. Bevor wir zu euch kommen, ganz kurz einmal, nur um dem Ganzen nochmal vorwegzunehmen, möchte ich einmal nochmal was zu dem Projekt von Flo und mir sagen, Rollen mit dem Besten, ein Pen-and-Paper-Podcast, wo es darum geht, Leuten das Thema näher zu bringen, die noch gar keine oder erst wenige Berührung mit dem Thema Pen-and-Paper hatten. Und das machen wir jetzt seit einem halben Jahr. Und genau, das ist so unser Auftrag, den wir uns so ein bisschen auferlegt haben. Und wir haben auch schon tolles Feedback bekommen von Leuten, die eben mit unserer Unterstützung tatsächlich angefangen haben zu spielen, teilweise auch schon zu leiten. Und das sind natürlich tolle Feedbacks, die wir da so schon bekommen haben. Und freuen uns jetzt eben mit Personen auch sprechen zu können, die schon um einiges länger dabei sind als wir wahrscheinlich. Mit Leuten, die uns das ganze Thema überhaupt möglich machen, dass wir uns einige Abende manchmal vor dem Bildschirm oder eben auch vor dem Tisch mit den Freunden zusammensetzen können, um solche Spiele zu spielen. Also nochmal hallo Heiko, hallo Peter. Vielleicht sagt ihr mal ganz kurz was zu euch.
Dann fange ich mal an, ne? So Alter vor Schönheit.
Danke.
So bin ich immer. An Freundlichkeit nicht zu überbieten.
Nein.
Also mein Name ist Heiko Gill. Ich bin der Chefredakteur für das Rollenspiel Cthulhu bei Pegasus. Das auch schon seit, ich runde jetzt immer mal so ein bisschen, seit 10 Jahren als Chefredakteur. Davor aber auch schon weitere 10 Jahre als Redakteur bzw. Lektor, / Autor. Also einfach Mitarbeiter. Und mal gucken, in 10 Jahren werde ich vielleicht auch so langsam in Ruhestand gehen. Mal schauen. Das halte ich erstmal noch offen. Da müssen dir nicht die Gesichtszüge entgleisen, Peter. Das ist doch lange hin. Bis dann haben wir vielleicht schon Klimakatastrophe oder Dauer-Corona oder egal. Schauen wir mal. Jedenfalls, also das ist meine Haupttätigkeit aktuell im Bereich Rollenspiel. Ich bin selbst Spielleiter seit Mitte der 80er Jahre in einer Spielrunde Cthulhu, die allerdings kurz vor Corona eigentlich irgendwann in die Pause ging und auch noch nicht wieder aus der Pause rausgekommen ist, wie es halt so ist. Was soll ich sonst erzählen? Ansonsten bin ich gesund. Ab morgen bin ich endlich fertig geimpft. Nachdem ich ganz brav immer gewartet habe, bis ich drankomme, habe ich irgendwann gemerkt, die tragen das gar nicht zu mir nach Hause. Ich muss doch irgendwo mal hinlaufen. Kaum war ich da, wurde ich geimpft. Jetzt ist alles gut. Habe mehrere Kinder, um das auch mal anzuführen, die in verschiedenstem Alter sind und alle fehlerfrei Cthulhu aussprechen können, unter anderem. Einige davon halten ihn aber auch noch für so ein kleines Plüschtier. Das muss ich noch mal irgendwann richtig stellen.
Was ist mit den anderen großen alten und äußeren Göttern und dem ganzen anderen Gezücht? Da arbeitest du noch dran? Also, oder machst du das Alphabet? Sind wir jetzt bei Cthulhu? Cthulhu, dann kommt Dol und...
Eine schöne Idee mal.
Das Alphabet lernen mit N wie Nyarlathotep.
Ja, es gibt ja dieses schöne... Ruf des Cthulhu für Leseanfänger. Ja,
genau, das, richtig.
Das muss ich nächstes Jahr wieder rausholen, weil mein Kleinster, der ist eben 5, der kommt nächstes Jahr zur Schule. Und wie gesagt, sehen das alle sehr locker.
Perfekt, wenn er dann in der Schule irgendwann sagt zu seiner Lehrerin, möge Nyarlathotep Totep deine Seele verschlingen, dann hast du alles richtig gemacht, Heiko. Ja,
also ich muss sagen, meine mittlere Tochter wurde schon von ihrem Lehrer angesprochen. Was? Dein Vater hat ja eine Mailadresse von Pegasus. Hat der etwas mit Rollenspiel zu tun? Dann erstmal so dieses so, warum fragen sie denn? Ja, ich bin nämlich auch Rollenspieler.
Und klar. War super. Heutzutage muss man sich da nicht mehr verstecken. Das sah dann in den 80er, 90er Jahren dann noch anders aus. Das kenne ich auch noch aus meiner Zeit. Ich nehme mal den Faden von Heiko ganz kurz auf, damit wir noch über die Vorstellungsrunde hinauskommen, noch zu anderen Themen. Ich heiße Peter, wie schon gesagt. Ich arbeite bei Pegasus Spiele, bin dort verantwortlich für Marketing und Public Relations und bin unter anderem auch hier, weil ich Rollenspieler bin und mich für Rollenspiele natürlich sehr interessiere, unter anderem auch vor allem auch für Cthulhu und ich mit Heiko immer wieder mal ein dynamisches Duo bilde auf verschiedenen Veranstaltungen, auf unseren Conspiracy Online Conventions sind wir dann auch oft im Interview zu sehen und stellen die Neuheiten vor. Wir sind ein eingespieltes Spontanteam.
So würde ich es auch nennen.
Genau, richtig. Ich bin auch seit gegründet fast 10 Jahren bei Pegasus Spiele, habe also fast zeitgleich mit Heiko gewissermaßen angefangen. Und ja, mache Marketing für alles, von Kinderspielen bis hin zu Expertenspielen. Aber die Rollenspiele liegen mir besonders am Herzen. Ich spiele selbst seit Mitte der 90er Jahre Rollenspiele. Habe angefangen so mit den Klassikern, vor allem Advanced Dungeons and Dragons. Und habe im Laufe der Zeit alles Mögliche ausprobiert in One-Shots, in Kampagnen und bleibe aber immer wieder auch bei Cthulhu hängen, weil es einfach so abwechslungsreich ist, weil es so regelarm ist, wenn man es so spielt, wie ich es spiele. Genau, es reicht manchmal, die Sachen Pi mal Daumen zu kennen. Das kommt mir sehr entgegen. Rollenspiele mit umfangreichen Regelwerken schrecken mich persönlich privat eher ab. Ich lasse die 7 Grade sein und bei Cthulhu passt das einfach. Da kommt es eher dann für mich, das ist mein Spielstil, eher auf Stimmung und an und Emotionen als auf genaue Regelauslegung. So, deswegen fühle ich mich bei Cthulhu zu Hause und ich kann alle möglichen Geschichtsepochen durchspielen und Cthulhu funktioniert einfach überall, vom alten Rom bis hin zum Mittelalter, bis zur Jetztzeit oder in den klassischen 1920er Jahren. Cthulhu kann man immer spielen. Das ist toll. Das macht mir Spaß. Ja.
Das heißt, du bist auf jeden Fall kein...
Nee, wir haben uns nicht abgesprochen.
Du bist also auf jeden Fall kein DSA-Spieler, ja?
Also ich habe auch DSA gespielt in den Anfangsjahren, sicherlich in den 90ern, DSA 2 und DSA 3. Habe es danach aber nicht weiter verfolgt, war dann eher der D&D-Spieler. Alles kann man auch nicht spielen, so von der Zeit her. Und dann bleibt man doch bei seinen Lieblingssystemen irgendwann hängen. Auch im Bereich Cthulhu einiges ausprobiert, was recht nah ist, auch mal jetzt komme ich gerade natürlich nicht drauf. Wenn man etwas sucht, wie heißt es in Cthulhu Now? Das Rollenspiel. Dankeschön, das gibt's überhaupt nicht. Ich habe eine laufende Kampagne seit langer Zeit und dann das startet ihr zusammen, das merkt man gar nicht, mein Aussetzer. Elder Green natürlich dann auch, in der Jetztzeit finde ich auch sehr, sehr schön, das passt ganz gut.
Oder das ist ein Zufall.
Genau.
Wir haben gestern im Impossible Landscapes angefangen.
Auch so, es gibt einfach verschiedene schöne Spielarten, genau. Aber ich habe auch DSA gespielt, um zur Frage zurückzukommen.
Ja, okay, das cool. Schöne, dass es einfach so viele verschiedene Themen gibt, die das Fach Pen and Paper so abdeckt. Also ich bin ja auch erst seit knapp einem Jahr dabei jetzt und da jetzt schon innerhalb dieser ganzen Monate irgendwie gesehen zu haben, was es alles so an Möglichkeiten gibt, Pen and Paper zu spielen, finde ich total spannend. Und ich kann mir auch gut vorstellen, warum man da so viele Jahrzehnte auch weiter noch in manchen Beispielen von euch schon so begeistert ist davon.
Du spielst erst seit einem Jahr Rollenspiele?
Also jetzt Pen and Paper Rollenspiele, ja. Also
jetzt ja, Pen and Paper Rollenspiele.
Genau, richtig. Da bin ich jetzt erst seit...
Denn auch andere?
Heiko, es gibt Videospiele. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört
hast. Das kenne ich. In der Spielhalle, ne?
Ja, genau, an diesen Automaten.
Space Invader.
Genau, also Heiko ist technisch gesehen auch oft der große Alte.
Ja, und ein Kind der 80er, unbedingt.
Genau, ich komm klassisch so aus der Videospielecke und wurde mich dann eben irgendwann in das Thema reingezogen. Der ist nämlich schon seit über 15 Jahren am Start.
Guter Flo.
Genau, hat mich
sehr gut. Ich, Ich spiele einmal im Jahr vielleicht ein Videospiel. Das ist dann so das, was ich einfach kaum mache. Ich komme da zeitlich nicht dazu, weil alles kann man auch nicht ausprobieren. Das ist dann vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Aktuell spiele ich mal wieder seit vielen Jahren immer, hat das mal ausprobiert. Hier, Baldur's Gate. Das ist nach wie vor einfach ein Klassiker aus den 90ern. Ja, da in der Enhanced Version, das ist einfach großartig. So, sowas spiele ich, aber ich spiele keine Spiele, die up to date sind.
Irgendwie. Da bin ich auch raus.
Das ist ja auch schön, wie viel Zeit man eben auch mit Pen and Paper Rollenspielen verbringen kann. Also wie gesagt, Flo hat gerade eben schon angesprochen, wir haben gestern unseren ersten Abend Delta Green gespielt, auch remote. Und das ging dann auch gleich schon fast 4-5 Stunden. So, das ist einfach, Wahnsinn.
Das ist halt ein schönes Hobby.
Ja.
Ja. Ja. Das ist das schönste Hobby, ne?
Ja.
Irgendwie.
Andere schöne Hobbys, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Hobby. Es ist hochinteraktiv, man hat was mit anderen Menschen zu tun, wenn man das möchte. Ist ja nicht jedermanns Sache dann. Aber es ist einfach, man kann so viele Abenteuer erleben, man kann an so viele Orte reisen, an die man sonst nicht kommt oder in so viele Zeiten und Settings. Ja, ich finde es einfach eines der besten Hobbys.
Wir nähern uns da gerade tatsächlich einer Frage, die ich mir aufgeschrieben habe für heute. Und zwar, wie würdet ihr jemandem Pen and Paper erklären, der das noch nie gemacht hat? Also als Beispiel jetzt, dass ihr sicherlich schon mal vorgekommen ist, irgendwie auf einer Party irgendwie unterwegs ist und da irgendein entfernter Verwandter fragt, na, was ist denn dein Lieblingshobby gerade? Und man sagt, ja, Pen and Paper, und der fragt, was? Und mich interessiert einfach immer, gerade eben wie eben Leute, die schon länger dabei sind, einem das versuchen zu erklären, ohne jetzt die großen Fachbegriffe vielleicht auszupacken.
Peter, hast du Lust?
Ich sage immer ganz kurz und knapp Improvisationstheater am Tisch. Fertig. Das ist so die kurze Antwort. Und dann wird natürlich meistens nochmal nachgefragt. Dann kann man noch ein bisschen mehr eben ausholen. Aber im Moment, im Grunde ist es das natürlich. Klar, die Spielleitung hat grundlegende Geschichte parat für den Spielabend oder auch für mehrere eben. Aber weiß ja auch nicht genau, wie die Mitspielenden dann darauf reagieren und was sie vorhaben und wie sie miteinander und untereinander interagieren und mit den Nichtspielercharakteren. Deswegen ist da ganz viel Improvisation dabei, bei allen Seiten, ob es Spielerinnen oder Spielleiterinnen eben sind. Deswegen Improvisationstheater, denn Theater, wir spielen eine Rolle. Aber das Ganze halt nicht auf einer großen Bühne, sondern am Tisch. Erkläre ich das dann kurz und knapp. Ich weiß nicht, ob es der Weisheit letzter Schluss ist. Heiko hat viel mehr Erfahrung, der erklärt es vielleicht anders.
Ja, also ich würde es tatsächlich anders erklären, aber wahrscheinlich nicht wirklich besser. Ich sage bei sowas eigentlich regelmäßig, was ist dein Lieblingsbuch oder dein Lieblingsfilm? Oder was weiß ich, top aktuell meinetwegen, oh, die Avengers oder sowas. Ja, hier, stell dir vor, die Avengers. Aber du und deine vier Kumpels, ihr spielt jetzt die Avengers und die Geschichte ist meinetwegen Film X, also irgendeine Geschichte, die derjenige auch weiß, und dann bestimmt ihr aber, was passiert. Und es wird manchmal durch Würfeln festgestellt, ob es klappt oder nicht. Und je nachdem geht die Geschichte dann ganz anders weiter als die eine Geschichte, die eben der Film gewesen ist. Es gibt aber quasi unendlich viele Möglichkeiten, wie die Geschichte noch gewesen wäre, wenn Hawkeye daneben schießt, wenn der Thor seinen Hammer vergessen hat oder was auch immer. Und das spielt ihr, die Spieler. Und der Spielleiter ist halt der Regisseur, der die große Geschichte am Laufen hält. Und alle anderen ist. Und die ganze Welt. Meistens funktioniert das ganz gut. Oder die gucken dann immer nur so und denken so, kein Wort verstanden. Aber bevor der weiter so wirres Zeug redet, nicken wir mal.
Nicken, freundlich lächeln und weitergehen, genau. Ja. Finde ich aber sehr schön, den Vergleich mit Serien oder mit Filmen, den ziehe ich dann auch oft im späteren Gespräch dann auch nochmal heran. Serien sind ja auch sehr gefragt, also Netflix und die anderen Streaming-Portale boomen ja auch. Und da den Vergleich für Nichtspielende dann zu ziehen, dazu finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Damit können sie oft was anfangen. Und Rollenspiele haben ja oft auch diesen Episodencharakter. Also wir spielen jetzt an einem Abend und wir spielen am nächsten Abend weiter. Und der Cut dazwischen, das ist dann so, die eine Folge ist zu Ende, dann geht es in der nächsten Folge dann eben weiter. Aber in der Regel, gibt auch One-Shots, klar, aber in der Regel halt nicht so, dass jede Episode für sich steht, sondern dann eine größere Story eingebunden ist. Und das verstehen dann viele auch so. Und wir sind diejenigen, die dann mitspielen. Und es steht nicht von vornherein alles fest, sondern es wird in der laufenden Episode, Folge wird geklärt, was eigentlich wirklich passiert dann.
Finde ich gut. Manchmal reicht auch schon, wenn man sagt, hast du Big Bang Theory gesehen? Ja, klar, kenne ich. Ja, weißt du, in der Episode so und so sitzen die um den Tisch rum und würfeln und reden merkwürdige Dinge. Das ist Rollenspiel. Ach ja, das habe ich gesehen.
Richtig.
Plötzlich reden alle Klingonisch, ja. Ich glaube, so habe ich das damals auch Torge verkauft. Der hatte schon mal irgendwie, du hattest, glaube ich, einen Einführungspunkt damals mit irgendwas, Torge, und das war, glaube ich, wie du es gesagt hast, ziemlich schlecht.
Genau, ich war auf einem Pen and Paper Abend mal eingeladen und das war tatsächlich, also, aber es lag nicht am Spielleiter, sondern tatsächlich eher an den anderen Mitspielern, die ich dann auch noch nicht kannte, und die waren ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Die haben das ganze Thema nicht so ernst genommen und das hat mich dann so ein bisschen rausgeholt, wenn man versucht, da ja, mit Leidenschaft ranzugehen und dann, das war dann für den Abend dann erstmal das, und deswegen bin ich umso, ja, glücklicher, dass Flo mich da nochmal reingeholt hat.
Kann ich verstehen. Es, so Erfahrungen hatte ich auch schon gemacht beim auf Conventions natürlich. Man weiß nicht, mit wem man dann zusammen eben spielt. Das kann sehr gut werden. Ich habe da Freundschaften geschlossen, tolle Runden erlebt, aber auch schon mal den einen oder anderen merkwürdigen Moment. Plötzlich bei Cthulhu, Gaukler von Yuza, zieht einfach jemand eine Pistole und schießt einfach los. Und wie reagiert man dann? Also es gibt auch schwierige Momente, aber es ist einfach daran, dass es halt ein hochinteraktives Spiel ist, ein hochsoziales Spiel ist, und im Gegensatz zu einem Brett- oder Kartenspiel ist nicht alles komplett in Regeln gegossen. Also die Spielregeln schon, die Mechaniken, aber die Interaktion, was jetzt passiert, das ist ja natürlich nicht, ja, das liegt dann an den Mitspielenden, wie das ausgestaltet wird. Und ja, ich kann verstehen, wenn der eine sagt, ich hatte auch schon mal negative Erfahrungen, das passiert. Man spielt mit Menschen eben zusammen und mit manchen Menschen kommt man besser zurecht und mit anderen dann eben weniger. Und es kommt immer darauf an, was auch, das ist das Wichtigste, finde ich, was die anderen erwarten von einer Spielrunde. Deswegen ist mein Rat oder mein Tipp für Einsteiger eigentlich immer, wenn ihr anfangt zu spielen und euch mit Menschen zusammensetzt, die das auch interessiert, die das auch mal ausprobieren wollen, klärt vorher, was ihr erwartet. Der eine sagt vielleicht, oh, ich will irgendwie auch so, es wird lustiger Abend und alles. Und der andere sagt, ja, ich will aber irgendwie, ich möchte nicht, dass das irgendwie lustig ist, sondern ich möchte irgendwie eine düstere Stimmung haben und es soll ein bisschen ernster einfach sein und dass alle dann auf dem gleichen Nenner sind und dann auch mit einer gleichen Erwartungshaltung ins Spiel starten. Finde ich es wichtig, dass man sich abspricht. Und nicht, dass man während des Spiels dann irgendwie, das ist aber irgendwie doof oder sowas, feststellt für sich, dass irgendwie was passt mir nicht, die sind alle so ulkig und so dabei und ich will irgendwie sowas Cooles, Düsteres irgendwie erleben. Reden, miteinander reden, ist ganz wichtig.
Ich finde, das schreibe ich so, ja. Dass man, man sitzt ja normalerweise um den Tisch rum und je nachdem, was gerade passiert, ist es vielleicht die ganze Spielrunde, die beteiligt ist, dann reden die alle durcheinander und das ist gut so. Aber vielleicht ist es auch so, dass in irgendeiner Situation nur einer am Tisch, sagen wir mal, geht irgendwo hin, erlebt da irgendwas und kommt wieder und hat unterwegs ein Gespräch mit einem, dem er begegnet. In dem Moment, Variante 1, alle anderen am Tisch sind still und hören zu und gucken, also konsumieren das quasi, als ob sie einen Film gucken oder ein Hörspiel oder was auch immer. Auf alle Fälle stören sie es nicht. Das ist die Idealversion. Oder aber alle anderen fangen an, mit den Chipstüten zu knistern, unterhalten sich über einen Feierabend oder was sie gestern noch gegessen haben und stören dabei mehr. Und hinterher fragen sie, und was war jetzt passiert? Die müssen bei mir normal nicht wiederkommen. Also meine Spielrunden sind immer die erste Version. Das heißt, wer da ist in einer Szene, der kann sich natürlich beliebig beteiligen. Wer nicht da ist, kann sich zwangsweise nicht beteiligen, weil er ja nicht dabei ist. In einer Filmszene, sagen wir mal. Ja, aber die stören auch nicht am Tisch dann. Die sind dann eben in dem Moment bewusst, weil sie es ja selber so wollten, Zuschauer.
Habe ich aber auch festgestellt, für manche ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich habe Mitspielende erlebt, die sehr, sehr hohen Redeanteil eben hatten und sehr stark auf Interaktion ausgelegt waren und welche, die einfach dabei saßen und die Geschichten sich mit angehört haben. Und die waren auch zufrieden, dass, wenn sie aufgerufen wurden, dann ihren Initiativewurf gemacht haben oder dann ab und an mal was erzählt haben. Die waren aber auch okay. Die hatten Spaß dabei. Die hatten Spaß dabei. Das waren nicht diejenigen, die viel reden, aber die fanden das cool, in der Gruppe da zu sitzen und die Abenteuer zu erleben. Mhm. Und solange das nicht stört, ne, ist genau. Das auch dann vollkommen okay, wenn ich merke, cool, der hat richtig Spaß dabei, sagt zwar nichts, man denkt so, okay, läuft das dann überhaupt so? Aber nee, ist vollkommen zufrieden in dieser Rolle und macht Spaß. Ja, super, okay. Passt auch. Natürlich, wenn du dann 4 Mitspieler am Tisch hast, die nichts sagen, ist es auch schwierig. Aber wenn mal jemand dabei ist, der eher ein bisschen stiller ist, passt auch.
Oder wenn der Spieler dann nichts sagt.
Das ist natürlich das ist natürlich schlecht, ja, genau.
Aber ja, ich glaube, bei jedem Hobby, jetzt egal, ob das Pen and Paper ist oder ob man Fußball spielen geht oder Karten spielt, man braucht halt die richtigen Leute um sich herum, dass es auch einfach Spaß macht. Und wenn man die gefunden hat, ist dieses Hobby halt total schön.
Genau, genau. Aber auch beim Fußball, da muss man sich dann auch Gedanken machen, möchte man jetzt hier nur so ein bisschen Amateur kicken? Wir treffen uns einmal die Woche und spielen einfach mal zwei Stunden und dann ist gut. Oder haben wir die Ambition, irgendwie bei irgendwelchen Turnieren mitzuspielen oder sonst irgendwie was zu machen? Da muss man auch irgendwie vorher klären, was wollen wir eigentlich?
Mhm. Genau. Ja. Genau, was wollen wir eigentlich? Wir wollen auch noch was von euch. Das ist eine ganz tolle Überleitung. Ihr habt ja was richtig Wahnsinniges gemacht da jetzt bei Pegasus. Ihr habt ja was richtig Altes ausgegraben, ne? Von euch gedacht, wir nehmen das hier, wir machen das mal auf Deutsch, wir machen das richtig, richtig toll. Ihr wisst bestimmt, worauf ich hinaus will.
Die Masken. Wir machen das dauernd.
Genau, richtig.
Ihr habt ja diesen Kickstarter da gehabt, auf Startnext, glaube ich, mit... jetzt auf Deutsch. Genau, so selten sage ich das auf Deutsch, weil es gab es ja vorher nicht auf Deutsch, glaube ich. Es war doch immer nur auf Englisch.
Gab es auch schon mal vor langer, langer Zeit in einer ganz, ganz dünnen Version, über die wir gar nicht mehr groß reden wollen. Es hieß damals in Nyarlathotep's Schatten.
Schatten, genau, es war eine Box. Ach, damals, ja. Genau, es war eine Box.
Aus den frühen Jahren dieses Jahrhunderts sozusagen. Ist lange her.
Ja gut, also ohne zu spoilern, ich meine, wir haben ja die PDFs jetzt sehen dürfen. Eine dünne Version ist das nicht geworden. und ich meine, das ist ja brutal eingeschlagen, das Ding. Oder ich glaube, nach einer Stunde war das Teil finanziert.
Es war schneller, als ich nachgucken konnte. Also als ich das erste Mal geguckt habe, war schon alles rum, was das Finanzieren angeht.
Für ein Rollenspiel natürlich sehr erfolgreich, muss man mal sagen. Also am Ende sind wir dabei knapp über 230.000 dann gelandet und das finde ich für ein Rollenspiel. Produkt in Deutschland ist beeindruckend.
Das ist unglaublich. Ja, das stimmt.
Also wobei Glückwunsch erstmal dazu.
Dankeschön. Also für mich als Chefredakteur ist ja die Arbeit, die da drin steckt, eigentlich da schon rum gewesen. Also ich habe ja 2 Jahre lang vorher die ganze Arbeit gehabt. Irgendwann war es von der Redaktionsseite her durch. Seitdem bin ich auch mit 500 anderen Büchern schon wieder beschäftigt. Und für mich ist eigentlich Masken ja der Tod, der ist schon wieder lange her. Da ist eher, also der Verlag selber, Querstrich Peter, derjenige, der in den aktuellen Abwicklungen drin hängt. Und das ist was ich jetzt eigentlich auch nur noch von außen mir anschaue und sehe, eben jetzt ist dies fertig, jetzt ist das fertig, alles schön. Aber was ich zugeben muss oder sagen muss, wir haben uns das ja nicht einfach nur ausgedacht, dass wir diese Kampagne jetzt neu machen, sondern der Mutterverlag sozusagen von Cthulhu, das ist ja Chaosium in Amerika, die haben diese Kampagne neu gemacht, eben bevor wir angefangen haben zu übersetzen. Und genau das ist es halt. Wir haben das dann übersetzt und teilweise vielleicht auch minimal abgewandelt, aber eigentlich ist es eine Übersetzung. Bis hin zu dem Artwork, was wir von Chaosium auch übernommen haben. Nichtsdestotrotz ist ein ziemlicher Berg an Material und auch eine ziemlich wahnsinnige Arbeit gewesen, das auf diesen Level zu heben, sozusagen. Lustigerweise, obwohl es so dick und viel ist, ist es trotzdem, also da bin ich überzeugt, wenn ihr jetzt die PDFs euch schon mal angucken konntet, seid ihr vielleicht ähnlicher Meinung? Ich hoffe zumindest nicht gegenteiliger Meinung. Obwohl es eben eine Riesenkampagne ist, ist die, so wie sie geschrieben ist, relativ einsteigerfreundlich. Weil wir hatten ja vorhin auch über Einsteiger gesprochen, weil andauernd irgendwelche Tipps sind für den Spielleiter. Wenn dieses, mach es so. Wenn das ist, mach es anders. Wenn jenes ist, könntest du das und das machen. Oder vermeide ich. Es ist sehr also nicht auf Experten-Spielleiter zugeschnitten, sondern auf normale Spielleiter, die vielleicht das nicht gerade als allererstes Blatt in der Hand nehmen, wenn sie sagen, oh, Rollenspiel, was könnte das denn sein? Aber wer ein bisschen schon überhaupt gespielt hat oder geleitet hat, der braucht davor keine Angst zu haben. Das ist so aufbereitet, dass man damit gut zurande kommt.
Okay, das wäre auch was gewesen, was wir jetzt gleich noch gefragt hätten, aber... Hat sich ja von alleine geklärt.
Okay.
Aber jetzt natürlich haben wir da draußen jetzt Leute, die werden das hier hören und die werden gar keine Ahnung haben, wovon wir reden. Ja, die meisten kennen wahrscheinlich jetzt Call of Cthulhu auch einfach durch uns, weil wir da oft drüber sprechen. Und
das ist gut.
Masken wurde auch öfters schon mal jetzt gedroppt in der Vergangenheit, als wir auch so über Kampagnen und Spiele gesprochen haben. Und ich ja auch schon mit, ich glaube, um die 2010 herum mit der 5. Edition mit der Kampagne schon mal konfrontiert wurde. Und es war halt auch damals halt ein Brocken alles. Und es hat auch alles nicht so schön geklappt, leider. Dreimal haben wir es versucht und leider, die Leute haben nicht so richtig miteinander funktioniert. Und die Spielleitung hat dann festgestellt, so, ich muss was vorbereiten, das finde ich irgendwie unfair. Nichtsdestotrotz, ist halt ein Riesending. Ne? Wenn man Sachen über Rollenspiele googelt oder über, ich sag mal, Module, die jetzt nicht aus Dungeons & Dragons kommen, so, was ist eine coole Kampagne, die ich spielen kann, was ist ein cooles Abenteuer, wie oft ist da Masken einfach auf Platz 1 gewesen oder mindestens in den Top 3? Und das habt ihr jetzt da anscheinend ja übersetzt und wieder ausgegraben. Und natürlich ist die Frage jetzt wahrscheinlich, die Leute, die das jetzt hören, die denken sich, was ist das?
Ja, okay. Also es ist halt eine Kampagne. Eine Kampagne bedeutet eigentlich ganz schlicht, es ist nicht einfach ein Abenteuer, sondern es ist eine Reihe von Abenteuern. Im Grunde, wie wir es vorhin sagten, es ist eine Serie, die aus verschiedenen Episoden, Klammer auf Abenteuern, Klammer zu, besteht. Die sind miteinander verbunden und es gibt theoretisch verschiedene Möglichkeiten, die hintereinander wegzuspielen. Es gibt eine relativ logische Reihenfolge, in der man das macht. Und das ist auch die wahrscheinlichste, in der man es macht, auch wenn man es nicht muss. Also es gibt halt einen bestimmten Start und ein bestimmtes Stopp, weil es Finale ist. Aber dazwischen die Reihenfolge ergibt sich rein theoretisch. Wie gesagt, es gibt aber eine relativ naheliegende Reihenfolge. Es gibt eine bestimmte Ausgangssituation. Dadurch werden die Spieler, also die Leute, die von den Spielern gespielt werden, die sogenannten Investigatoren, das sind immer die von den Spielern gespielten Leute, die werden in eine bestimmte Handlung hineingezogen. Ich will ja jetzt nichts spoilern. Ich sage einfach mal, die haben dadurch einfach durch ihr eigenes Interesse an den Dingen, die passieren. New York 1920er. Eine Handvoll Hinweise auf andere Orte. Und allein schon in New York erleben sie schaurige Dinge, die sie darauf bringen, dass insgesamt schaurige Dinge passieren, weltweit gesehen. Das bringt sie zu verschiedenen anderen Schauplätzen. Und ich glaube, das spoilert jetzt nicht, wenn ich sage, das ist England, Ägypten, Kenia, Australien, also irgendwo in Australien, China. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen. Egal. Also jedenfalls viele.
Peru,
genau. Das ist der Prolog in Peru, genau. Viele, viele verschiedene Schauplätze, an denen jeweils die gespielten Personen halt irgendwann ankommen, bestimmten Spuren folgen wollen und dann auf sehr, finde ich zumindest, unterschiedliche Weise mit den dortigen Verhältnissen konfrontiert werden. Nicht immer ist alles das, wie es scheint. Oft ist man übermächtigen Gegnern ausgesetzt, wo man eben nicht einfach sich durchbeißt oder hackt oder schießt, sondern wo man sehen muss, wie man klarkommt. Und das Ganze hat zu tun, oder der große Aufhänger, darum heißt es ja auch, die Masken des Nyarlathotep. Nyarlathotep ist einer der von Lovecraft erfundenen Mythos-Gottheiten. Und der ist eben derjenige, von dem man sagt, dass er 999 Masken hat. Also taucht fast immer nicht als er selber auf, sondern in irgendeiner Maske. Und je nach Schauplatz, wo man hinkommt, wird man dann mit verschiedenen dieser Masken auch in Berührung kommen oder darüber was erfahren. Das ist manchmal ganz schrecklich, manchmal ist es auch fast niedlich, sage ich jetzt mal als abgebrühter Spielleiter, aber nie ist es ungefährlich. Im Grunde, ja, ich sage mal so, vom Material her, die typische Spielrunde spielt vielleicht ein Jahr da dran. Also wenn man nicht jeden zweiten Tag von morgens bis abends spielt, sondern vielleicht alle zwei Wochen. Ein Abend sollte es mindestens 25 bis 30 Abende reichen. Weil die Abenteuer sind eben nicht so 8 Uhr, wir fangen an, um Mitternacht ist es gelöst, sondern je nachdem, wie man spielt. Es gibt sehr viele Personen, mit denen man sprechen kann, die sehr unterschiedlich sind. Ne? Freund, Feind, Mitte, Hilfbedürftige, Böswillige, was auch immer. Und natürlich kann man diese ganze Szenerie auch immer durch den Handlungsverlauf, was die Spieler machen, erweitern oder ausbauen. Ich gebe mal ein Beispiel, weil ich habe die Kampagne selber auch geleitet und es hat über ein Jahr gedauert. An einer bestimmten Phase des Spiels ist die Spielrunde in Shanghai in China und in den 20er Jahren ist das ein brodelnder Pool von nicht immer alles freundlichen Dingen. Und jemand aus der Spielrunde setzte sich dann in den Kopf, so Straßenkinder, also so Kinder, die in nicht wirklich ein Waisenhaus, wo man es schön hat, waren. Die sind in der Kampagne, wird, glaube ich, maximal erwähnt, dass es die gibt. Aber die sollten dann freigekauft werden und von da an zog diese Spielrunde noch mit 6 Waisenkindern verschiedenen Alters durch die Abenteuer. Hatte der Autor so nicht erwartet, aber in Spielrunden ist alles möglich. Man kann dann auch die tollsten Diskussionen erleben, weil einer der Spieler spielte einen Inder, das war der Angestellte von einem anderen und dieser Inder hat immer vom Karma gesprochen und also es sagt man, die Kinder sind da, wo sie sind und das ist so. Während der andere sagt, nein, die armen Kinder, die müssen wir retten. Das geht doch gar nicht anders, wir sind doch gute Christenmenschen. Und also die Leute, wenn die Spieler sich darauf einlassen, auf ihre Rollen, können die untereinander unglaublich viel Spaß durch Interaktion haben, was nicht mal Bestandteil der Kampagne ist, sondern die Kampagne einfach bereichert. Da habe ich also die bestmöglichen Erfahrungen gemacht mit dieser Kampagne. Es gab Investigatoren, die sich ineinander verliebt haben, die heiraten wollten, die dann teilweise ums Leben kamen und der jeweils andere war zu Tode betrübt.
Das Heiko, das ist ja genau das, was eine Kampagne dann auch eben ausmacht im Vergleich zu vielen kurzen Abenteuern. Es gibt ja Vor- und Nachteile. Wenn man beides in den Blick nimmt, ein Abenteuer, das spielst du an einem Abend, vielleicht an zwei oder drei, wenn es ein bisschen länger dauert, ist dann abgeschlossen. Es können natürlich auch Abenteuer miteinander verknüpft werden, dass man das mit denselben Ermittlern spielt. Aber es ist recht abgeschlossen und überschaubar. Braucht natürlich auch weniger Vorbereitung und auch weniger Zeit, um es zu spielen. Kampagne, immense Vorbereitungszeit für die Spielleitung, ist einfach so. Man muss im ersten Moment viel investieren. Ne? Bei den Abenteuern, ich mache ein Abenteuer, und dann ein paar Wochen später das nächste. Man kann immer ein bisschen Zeit dafür aufbringen. Bei einer Kampagne musst du ja zumindest schon mal im Vorfeld alles gelesen haben, damit du weißt, in welche Richtung es geht und dann Teilabschnitte schon mal vorbereitet haben. Aber diese Immersion hast du einfach nur in der Kampagne mit diesen Verflechtungen, mit diesen Emotionen, einen Charakter über ein Jahr lang zu begleiten, hoffentlich, wenn er nicht vorher stirbt oder wahnsinnig wird, was auch passieren kann. Aber einfach die Entwicklung in der Gruppe, was passiert da alles auf diesem Weg zum Showdown, zum Ziel, zu dem, was man erreichen möchte, halt diese intensiven Gefühle, Emotionen, das kannst du nur in so einer langen Kampagne einfach erleben.
Genau.
Das ist in One-Shots und anderen Abenteuern hast du das nicht einfach nicht. Nicht in der Tiefe, genau, nicht in dieser Tiefe einfach halt. Mhm. Deswegen, beides hat seine Daseinsberechtigung, One-Shots oder Abenteuer, die man mit einer Gruppe spielt, die sie aneinander reiht, vielleicht auch nur mit einem übergeordneten Handlungsbogen, dass es dann vielleicht wieder so eine Mini-Kampagne ist und eben auch lange Kampagnen. Muss überlegen, für was möchte man was dann auch haben. Aber so eine Kampagne ist natürlich so umfangreich wie jetzt die Masken des Lila Totems, da haben wir uns dann auch überlegt, ja, das ist jetzt kein Produkt wie jetzt neu in der Berlin-Band oder ähnliches, sondern das ist nochmal was Außergewöhnliches vom Preis her, aber auch vom Umfang, wie hoch ist die Nachfrage, das ist natürlich auch alles schwierig zu kalkulieren, sodass es dann für uns auch wirklich sinnvoll war, daraus ein Crowdfunding zu machen, was wir sehr, sehr selten machen. Mhm. Zuletzt haben wir das dann bei den Rollenspielen mit den Bergen des Wahnsinns gemacht, was ja auch schon ein paar Jahre zurückliegt dann eben. Ist ja nicht so, dass wir...
14 war das, glaube ich, oder Anfang 14 auf 15, das ewig her schon.
Ja, vielleicht sogar noch früher. Aber ja, das kann sein, so mit dem Dreh. Ich weiß es aus dem Kopf auch gar nicht mehr. Aber also nichts, was wir jeden Monat machen. Mhm. Aber bei diesen umfangreichen, teuren Bänden ergibt das Sinn. So ein Abenteuerband braucht man kein Crowdfunding. Wir wissen, der verkauft sich auch so und da gibt es eine Zielgruppe dann eben für. Aber bei so einem Werk, das so umfangreich ist, auch in der redaktionellen Aufbereitung, die, hast du ja gesagt, Heiko, 2 Jahre hast du da damit verbracht. Nicht durchgängig, aber sicherlich immer wieder.
Gefühlt durchgängig.
Gefühlt schon. Es ist einfach so was Aufwendiges und natürlich kein Produkt wie jedes andere, wie jeder Quellenband, den wir rausbringen, dass das dann für uns die logische Wahl war, daraus dann auch ein Crowdfunding eben zu machen, um abschätzen zu können, wie viel Nachfrage ist denn da. Gefühlt hätten das auch 100.000 Leute nachgefragt. Also das kam immer wieder mal die Fragen. Das haben wir auch bei anderen Kampagnen, wie Orient Express etwa, Heiko. Ja. Da wird ja auch immer nachgefragt. Aber am Ende des Tages weiß man auch nicht, sind das dann 100, die rufen wie 5.000 oder so. Ne? Mhm. Und mit einem Crowdfunding kann man das dann wirklich hier abschätzen, wie viel Nachfrage ist dann da. Und bei Masken war es ja dann letztlich viel mehr als erwartet. Das waren eben nicht nur 100, die doppelt so laut gerufen haben, sondern es waren sogar noch mehr. Beeindruckend.
Ja, uns habt ihr auf jeden Fall schon an der Angel, was das Thema angeht. Ich glaube, darüber brauchen wir keine Worte mehr verlieren. Freuen uns auf jeden Fall, dass wir da jetzt auch schon in die PDFs reingucken können. Sind aber natürlich heiß. Ich glaube, für April ist es angesagt, dass da dann die Hardware, sage ich mal, folgt, richtig?
So ist der Plan.
Ganz genau, ganz genau. Genau. Und es sieht auch nach aktuellem Stand sehr gut aus.
Ja, da freuen wir uns auch, weil das ist ja massig an Handout-Material und sowas dabei. Ne? Also gerade diese ganzen Stretch-Goals, die ja auch alle durchweg irgendwie erreicht worden sind.
Das ist ja der zweite Punkt, weswegen wir eigentlich ein Crowdfunding auch angestrebt haben, dass wir da noch tolle Zusatzmaterialien ermöglichen können, eben die auch ein bisschen zur Immersion beitragen. Also irgendwelche Tokens, die Artefakte zeigen und Handouts und Zeitungsausschnitte und sowas. Ist immer eine Sache, jetzt einfach nur ein Band rauszubringen, braucht man dann Crowdfunding, wenn man es dann auch opulent ausgestalten kann. Und das ergibt auch Sinn in so einer Kampagne für Cthulhu, denn Cthulhu lebt auch von Handouts. Passt das schon ganz gut zusammen.
Ja. Was sagt ihr denn gerade Leuten, die jetzt das Crowdfunding verpasst haben und jetzt erst auf Masken stoßen? Wie können die einsteigen?
Ja, es wird ja eine Handelsausgabe auf den Markt kommen. Von daher sind die zwar zu spät, aber nicht ganz zu spät. Also die Kampagne an sich können die ja ganz normal dann noch kaufen. Nur diese Stretch Goals, was du eben angesprochen hast, die sind ja einfach Bestandteil des Crowdfundings, weil das sind ja solche Boni, die man deswegen bekommt, weil man da überhaupt mitmacht. Und
Das sind Boni, wie Heiko das sagt. Aber es wird nichts vorenthalten, was irgendwie zum Spielen zwingend notwendig ist. Nee, genau. Deswegen, ja, vielleicht schade, aber nicht grämen, jetzt nicht sagen, ach, dann spiele ich doch kein Cthulhu oder sonst irgendwie was. Man wird es in einer genauso perfekt spielbaren Version auch kaufen können. Die Handouts gibt's ja auch. Die sind dann vielleicht vom Zeitungspapier dann nicht jetzt, also, ne, dann ein bisschen anders gestaltet. Aber man verpasst dahingehend jetzt nichts, was man zum Spielen braucht. Und das ist wichtig.
Was mir gerade einfällt, ein Stretch-Goal beispielsweise ist so ein Satz von Karten, wo Personen beschrieben sind, also mit Bildern und Kurzbeschreibungen. Das soll, wenn ich das richtig gesehen habe, bei uns im Shop als Bestandteil von vielleicht oder auch nicht.
Ich bin mir da nicht sicher, um da ganz kurz reinzugreifen. Es war im Shop kurz sichtbar, war aber ein Fehler.
Genau. Also ist aus dem Shop wieder raus, mit anderen
Worten. Ist es wieder raus, ja.
Dann ist alles wieder wie vorher. Das hatte mich nämlich zwischendurch gewundert und dann habe ich gedacht, naja, ist mir ja egal, ist wie es ist.
Genau.
Aber auch davon, man verliert jetzt nichts, wenn man die Handelsausgabe kauft, weil das ist ja eigentlich das ist eigentlich das Normale.
Genau.
Alles andere ist halt Bonus drauf.
Genau, und die gibt es dann auch dann ab nächstes Jahr quasi April.
Ja, also wir werden nicht die Handelsausgabe in den Handel bringen, bevor die treuen Bäcker ihre Ausgabe haben halt. Ne? Das ist ganz wichtig.
Wenn das fertig ist, danach soll eben der normale Handel auch noch passieren.
Ja, das ist der Plan.
So ist der Plan, genau.
Ja, wir können es kaum abwarten.
Das heißt dann, Torge, für dich und mich, wir haben jetzt noch 6 Monate Zeit, um Delta Green durchzuhauen, damit wir direkt in das nächste große Ding einsteigen dürfen.
Ja. Ihr habt ja die PDFs, ihr könnt jetzt schon anfangen vorzubereiten. Ich weiß ja nicht, wer von euch beiden dann die Spielleitung übernimmt. Ah, der Flo, okay. Also
Ich meine, jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Nee. PDF ist da.
Genau.
Ist auch ganz schlimm. Ich habe ja diese PDFs bekommen, habe gedacht, ich mache die einmal auf und gucke einmal kurz rein, ganz kurz die Artworks anschauen und die Uhr dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und ich merke immer so, oh Gott, ich bin wieder viel zu tief drin. Ja. Aber es macht Spaß. Also bisher, was ich gesehen habe, hat mich sehr, sehr überzeugt. Ich meine, Torge, du hast ja auch schon einmal Call of Cthulhu geleitet. Du kannst es auch einfach mal probieren.
Ich habe es auf meiner To-Do mich, also ich habe ja auch das Grundregelwerk der siebten Edition hier liegen. Ich muss mich damit noch einfach weiter befassen. Das ist einfach, steht auf meiner To-Do. Also wenn ich mich in ein System reinlesen möchte, was das Spielleiten angeht, dann ist es tatsächlich Cthulhu. Mhm.
Ich muss auch sagen, ich glaube, brauchst nur 30 Seiten, glaube ich, und der Rest ist dann, das kann man nach und nach machen, aber ich glaube, mehr als 20 oder 30 Seiten braucht man gar nicht. So ein bisschen die Wahnsinnsregeln, wie würfel ich eine Fertigkeit, den Kampf noch und dann ist auch schon gut, meiner Meinung nach. Der Rest, den kann man nach und nach nachlesen, aber...
Und bei der Kampagne wäre mein Tipp, es gibt ja am Anfang, gibt es ja die große Zusammenfassung, wo, also quasi nicht im Abenteuer 1, sondern vor Abenteuer 1 gibt es eine große Zusammenfassung, was ist wie, warum. Wenn man sich das durchgelesen hat, hat man sowieso schon mal den großen Überblick. Dann muss man nicht alle Abenteuer durchackern, weil bis man die dann doch leitet, ist ja ein Jahr rum womöglich. Kurz Übersicht, was warum jetzt im aktuellen Teil wichtig ist. Wenn man das beherrscht oder das sich einverleibt hat, dann ist man schon mal ganz gut dabei. Und dann kann es losgehen.
Und dann kann es losgehen. Hast gehört, Torge. Ja. Ich meine, du hast ja 2 Sessions geleitet, ohne jemals das Grundregelwerk wirklich angefasst zu haben. Also glaube ich, schaffst du auch das.
Das ist unser Running Gag. Ich habe mich einfach darauf verlassen, dass Flo mit am Tisch sitzt und der wird es schon wissen. Ja, aber genau. Ja, aber das ist,
funktioniert bei Cthulhu, das ist das Coole daran.
Hat geklappt, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Herrlich. Ich glaube, wir könnten echt auch noch fast Stunden noch weiter hier sitzen und über Pen and Paper sprechen. Flo, hast du noch eine Frage bei dir offen?
Gerade nicht. Ich bin tatsächlich sehr, sehr happy mit dem, was hier bisher so passiert ist.
Ja, Heiko, also, wir sind überrascht. Wir haben jetzt alles vorbereitet, welche Neuheiten noch als nächstes anstehen und welche Kampagnen wir privat vorbereiten.
Ich wollte eigentlich da dann gleich noch so ganz schleichend in die Richtung gehen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, was spielt ihr denn sonst noch so privat? Das ist natürlich auch ganz wichtig.
Privat, Delta Green habe ich tatsächlich auch eine Runde am Laufen. Star Wars pausiert im Moment. Ich spiele jetzt wieder ein bisschen mehr Cthulhu. Aktuell habe ich Diener der Schlange gespielt. Das ist für Cthulhu Mittelalter. Haben wir neu aufgelegt für die 7. Edition als PDF. Ist noch nicht so lange her. Und spielt in Island im Jahr 1000 nach Christus. Finde ich ein sehr, sehr cooles Setting. Und da ist für mich die Überlegung, ob daraus noch eine kleine Kampagne entstehen wird, ob das dann auch ein bisschen weitergehen wird. Ich war jetzt zuletzt in der Ostsee im Urlaub, war dann nochmal in Heiterbude, der bedeutenden Wikinger-Siedlung. Ist auch so ein Steckenpferd von mir. Ich bin ja eigentlich Historiker und Archäologe, deswegen sind solche Themen für mich immer besonders spannend. Und da dann nochmal so in mich gegangen und das weitreichende Handelsnetz auch der Wikinger nochmal rekapituliert, was auch für eine coole Kampagne dann oder als Basis für eine coole Kampagne dann sein könnte, da auch noch andere Länder als nur Island mit diesen Charakteren zu bereisen halt. So, da habe ich gerade Bock drauf, da überlege ich jetzt so ein bisschen. Ich habe auch noch eine andere Kampagne, die vorgegangen ist aus dem kleinen Abenteuer, aus dem Halloween-Band mit der Vogelscheuche. Und will das irgendwie in so einer Kleinstadt, oder habe das in einer Kleinstadt im Amerikanischen angesiedelt, in der noch mehr nicht ganz so sein könnte, wie es den Anschein eben hat. Und ich glaube, da werde ich dann auch irgendwie weitermachen. Jetzt, wo die Charaktere einmal mit dem Übernatürlichen in Berührung gekommen sind, könnte es weitergehen. Es wird vielleicht irgendwie so eine Mischung dann eben aus Cthulhu und Supernatural und so in diese Richtung geht das Ganze. Da jetzt gerade irgendwie paar Ideen für Mini-Kampagnen oder mehrere Abenteuer, die irgendwie aus einem One-Shot heraus entstanden sind. Manchmal bleibt man dann irgendwie hängen, dachte, irgendwie die Gruppenkonstellation passt. Und irgendwie das Setting gerade passt sehr gut, da hänge ich noch was dran. Manchmal bleibt es dann einfach bei dem Abenteuer auch, aber da möchte ich unbedingt weitermachen. Gut, ansonsten ja, mal schauen, ich will noch ein paar One-Shots ausprobieren. Ex Arcana, Kickstarter vom Urwerk Verlag, dann spielt auch quasi in einem fiktiven römischen Reich, wo Mitglieder einer Prätorianergarde spielt, die Übernatürlichem auf den Grund geht. Jetzt bin ich schon wieder beim Übernatürlichen. Okay, was habe ich da?
Man kommt nicht weg.
Nein, man kommt nicht weg. Und ich bin gerade auch, das ist noch eine Sache von Modiphius, Dune, wieder geflasht durch die Neuverfilmung von der Wüstenplanet. Mhm. Ich bin großer Fan von Dune. Ich bin auch ein großer Fan der alten Verfilmung von David Lynch von 84. Kommt nicht überall gut weg in den Kritiken, einiges berechtigt, anderes nicht, meiner Meinung nach. Ich finde sie trotzdem großartig. Die Neuverfilmung ist aber wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Und da habe ich jetzt vielleicht Lust, auch mal einen One-Shot zu spielen. So sieht es aktuell aus.
Ja, sehr, sehr cool.
Du hast deutlich mehr vor als ich. Aber du hast auch mehr Zeit als ich, glaube ich.
Ich hab's vor, aber
okay.
Ja, genau, man kennt das ja.
Ja, ich habe tatsächlich, als die Cthulhu-Runde pausiert hat, oder tut sie ja immer noch, ein bisschen Shadowrun gespielt als Spieler. Mhm. Das war mir aber zu viel Würfeln, weil ich bin ja von Cthulhu gewohnt, mal würfelt man und da würfelte man oft viel. Und das war nicht meine Welt. Aktuell bin ich gerade dabei, sogar wieder als Spielleiter Space 1889 ein bisschen zu leiten, was mir eben dieses Gentleman-mäßige, also es ist quasi ein bisschen wie Cthulhu Gaslight ohne Cthulhu. Und eben mit auf der Venus mit Echsenleuten und auf dem Mars mit Ruinen und mit Kram. Das mag ich.
Und da bereitest du ein Abenteuer vor oder wird es eine ganze Kampagne direkt?
Ja, ich erstmal locker Abenteuer. Also wir haben schon ein Abenteuer gespielt, um überhaupt zu gucken, wie es uns gefällt. Das war dann soweit so gut. Und jetzt werde ich einfach so, was auf der Venus gibt. Es gibt ja mehrere Abenteuer, die veröffentlicht wurden. Ich werde die einfach so ein bisschen der Reihe nach durchspielen, ein bisschen verknüpfen, wie es passt. Und dann ist auch irgendwann wieder gut, glaube ich.
Mhm. Ich bitte auch die deutsche Version dann vom Urberg Verlag.
Ja,
cool. Auf alle Fälle. Mhm. Ach, Urwerk Verlag, da habe ich doch ganz kurz Einschub was vergessen. Achtung, Cthulhu spiele ich eine laufende Kampagne seit 5 oder 6 Jahren inzwischen.
Da war ja was.
Da war noch was, genau, richtig. Ja, die pausiert nur gerade, weil ich eine Pause brauche einfach. Weil ich eine Pause brauche, deswegen spielen wir dann, glaube ich, was spielen wir da? Warhammer Fantasy im Moment, die 4. Edition so. Aber eigentlich genau die große Achtung, Cthulhu-Kampagne, einfach mal entfallen. Stimmt. Wo du jetzt gerade Urwerk genau hattest. Ja, das Space aber klingt spannend, hatte ich auch schon immer mal Lust drauf, das zu spielen halt. So dieses, das ist ja irgendwie so H.G. Wells und Jules Verne und noch ein paar andere Sachen.
Und Burroughs.
Genau.
Und so halt,
ne?
Also cool. Dieses heroische und
ja. Und Entdeckungen und alles, ja.
Mit Schiffen.
Und ja, das klingt super, Heiko. Viel Spaß. Also,
es wird bestimmt auch schön.
Wird bestimmt auch schön. Das ist gut. Ja, das ist immer eine gute Hoffnung von der Runde. Man weiß es ja nie. Das ist ja wie
meist schon. Also jetzt bei mir sind es ja oft dieselben Leute.
Ja, dann auf jeden
weiß
Fall.
Ich, worauf ich mich, was passiert. Also weil, wie so die Stimmung ist.
Ja, das
ist immer schön.
Weißt du auch, mit welchen Systemen oder Themen man manchen Menschen kommen kann, mit welchen nicht?
Ja, genau.
Genau.
Ach, schön. Also von Warhammer Fantasy, auch großer Fan. Jetzt Cubicle 7 ist nicht mein liebster Herausgeber, aber 4E hat Spaß gemacht. Ja, Delta Green super, Achtung Cthulhu super. Space habe ich selber nicht getestet, aber so wie das alles klang, glaube ich, trefft ihr viele richtige Entscheidungen, was eure Spielwahl angeht.
Ja, und der Pile of Shame ist halt riesig. Ich schaue gerade hinten in die Ecke. Dungeon Crawl Classics habe ich auch noch einen riesen Stapel von System Matters da liegen.
Gott, bei mir ist das alles im anderen Zimmer. Ich kann das nicht sehen. Das ist so ein ganzes Regal, eine ganze Regalwand. Aber irgendwas spielt man ja und damit muss auch gut sein.
Genau, also, richtig.
Könnte man halt spielen.
Alles für die Rente.
Genau. Ja, auf jeden Fall, da haben wir, glaube ich, vorgesorgt, Heiko.
Unbedingt. Genau. Eigentlich könnte man sofort die Produktion einstellen. Ich habe bis zum Lebensende und weit drüber hinaus genug.
Eigentlich könnte man sofort in Rente gehen, wolltest du sagen.
Oder auch in Rente. Ja. Das ist recht.
Aber wo wir gerade über Produktion und so reden, und du hast es ja eben schon einmal ganz, ganz leicht angedeutet, das klang ja doch schon so, als ob ihr noch irgendwas vorhabt, oder? Da kommt doch noch was.
Dieses Jahr?
Ja, oder allgemein, ich weiß ja nicht, was passiert denn noch so dabei bei Pegasus?
Bei Pegasus passiert ganz viel, aber wahrscheinlich interessiert euch vor allem, was bei Cthulhu passiert. Also bei Pegasus, wir sind ja ein großer Verlag, wir haben auch Kinderspiele ab 3 Jahren und das ist natürlich die Herausforderung im Marketing der PR, heute was für Kinderspiele ab 3 Jahren zu machen und dann am nächsten Tag was für Cthulhu mit den großen Alten. Das ist ein leichter Themen- und Zielgruppenwechsel, der da stattfindet. Bei Cthulhu haben wir noch ganz viel vor, Heiko. Stehen da aktuell auch Neuheiten an, die sich noch ein bisschen verzögert haben? Die hätten ja eigentlich schon im August da sein sollen. Die kommen jetzt, glaube ich, kommen die noch im September oder im Oktober rein?
Im Oktober. Also im Oktober. September ist ja fast rum, der September.
Ja, stimmt.
Also es wird jetzt Oktober wird sein, Maleus Monstrorum Band 1. Das ist
genau.
Ja auf 2 Bände verteilt. Der 2. Band folgt halt. Der ist auch schon im Prinzip so gut wie fertig.
Das ist der erste Monster des Cthulhu-Mythos.
Das erste ist die Monster, das zweite ist dann die Gottheiten.
Ja.
Das kommt also jetzt in Kürze, beziehungsweise dann meinetwegen verteilt später oder so, das zweite Buch. Und Schatten einer Stadt wird, glaube ich, auch im Oktober erscheinen. Das ist ein Hardcover, eine Kampagne, eine eigene Kampagne wieder, die wir selber geschrieben haben, also deutsche Autoren. Die spielt in Stuttgart und auch nur in Stuttgart. Nicht weltumspannend oder sonst was, sondern tatsächlich ortsgebunden. Bin ich sehr gespannt drauf. In der Vergangenheit war es ja so, dass ich bei ganz vielen Büchern auch selber der Redakteur war. Also da war ich quasi von Tag 1 bis Tag Schluss immerzu drin. Aber inzwischen, weil wir doch relativ viel produzieren, habe ich zum Glück einen ganzen Stab von Redakteuren, die dann eben selbstständig auch diese Dinge machen, wo ich dann zwar am Anfang, in der Mitte und am Schluss einmal so drauf gucke, ist alles in der richtigen Bahn. Aber wenn es in der richtigen Bahn ist, kriege ich die Details nicht so mit. In dem Zusammenhang, kleine Anekdote, Cthulhu spielt ja 1920er ganz viel, so auch Schatten einer Stadt. Mhm. Und es kommt dort eine bestimmte Art von Schule vor, wo man vermeiden wollte und ich weiß nicht, ob man es musste, aber wir wollten halt vermeiden, dass irgendjemand sich irgendwie angegriffen, schlecht dargestellt oder sonst was fühlt. Deswegen ist das die Astoria-Schule. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand so clever extrapoliert, dass er gleich drauf kommt, was das auch hätte sein können in der Wirklichkeit. Fängt mit W an. Hört mit Dorf auf.
Die Waldorfschule.
Waldorf Astoria, ja. Genau. Also es gibt ja in der Wirklichkeit Waldorfschulen und Schulen, die verblüffend wie Waldorfschulen sind, spielen da eine gewisse Rolle innerhalb dieser Kampagne. Aber wenn man jetzt immer gesagt hätte, in der Waldorfschule sind alle böse, jetzt mal nur als ganz aus der Luft gegriffenes Beispiel, da hätten ja vielleicht echte Menschen, die damit zu tun haben, sich auch nicht ganz ungerechtfertigt beleidigt gefühlt oder übel nachgeredet gefühlt. Deswegen wurde da jetzt die fiktive Astoria-Schule draus, die überhaupt nichts mit Waldorf zu tun hat. Aber trotzdem wird man wenn man das spielt, wird man natürlich Assoziationen haben aus der Wirklichkeit und sagen, oh, das kann ich mir ja gut vorstellen, wie das ist. Und dann ist es auch einfacher, sich meinetwegen irgendwelche besonders guten oder besonders schlechten Dinge, die da vielleicht sich abspielen, einfach besser vorstellen zu können. Weil es soll ja alles in der Fantasie möglichst plastisch sein. Und manchmal ist das eine ganz grauselige Gratwanderung zwischen, ja, ich schreibe doch hier einfach nur was Cooles, damit das gut gespielt werden kann. Und ja, das kannst du aber jetzt so nicht schreiben, weil da würden sich ja Menschen drüber entrüsten, wenn man das so schreibt. Das sind manchmal Fallstricke, mit denen man nicht rechnet und manchmal welche, die man einfach nicht befürchtet hat. Und inzwischen sind wir da schon ein wenig sensibilisiert, möchte ich mal sagen. Das fiel mir aber jetzt nur ein, weil es eben Schatten einer Stadt erscheint demnächst. Und ich hoffe, dass da keiner mehr irgendwo eine Stelle findet, über die sich dann doch noch entrüstet. Mhm. Jedenfalls nicht die Waldorfschüler, weil die kommen da ja nicht vor.
Richtig. Dann haben wir noch ein Abenteuerband, ne? Die Fleischgärten von Carcosa, der ist auch auf Oktober verschoben, oder?
Der ist, ich glaube, der wird noch ein bisschen länger, bis er gedruckt ist. Ich glaube, da war irgendwas mit dem Druck. Also der ist auch im dritten Quartal, Quatsch, ist das vierte, im vierten Quartal erscheinen. ist schon wieder fast Weihnachten. Ne?
Oder drittes Quartal 2022, was wolltest du uns gerade sagen?
Nee, ich meine wirklich demnächst. Das ist auch schon layoutet und insofern fertig. Es muss quasi am Ende nur noch gedruckt werden.
Und das ist mein Abenteuer, das ist wenig subtil, das geht dann schon so Richtung Body-Horror und Gore. Sondern das ist so voll, ne? Der Name ist Programm.
Ich sehe das Cover gerade.
Wir bringen ja unheimlich viele, oder über die Jahre hinweg haben wir unheimlich viel schon für Cthulhu rausgebracht. Und ich versuche immer wieder mal was zu machen, was sich wirklich vom anderen abhebt und was wir so noch nicht hatten. Und das ist halt jetzt Stichwort Body Horror. Es ist ein Funken plakative Ekelhaftigkeit. Ich sage das jetzt mal so im Guten.
Ja, im Guten. Die gute Ekelhaftigkeit, ja.
Genau. Also man wird das jedenfalls da ein bisschen anders erleben, als man es gewohnt ist. Ich glaube, es steht hinten sogar eine Warnung drauf. Achtung, wenn du die gibst.
Ja, ich habe es gerade mal aufgerufen, zu junge oder zu sensible Spieler sollten sich ausdrücklich nicht in dieses Abenteuer stürzen.
Genau.
Jetzt habe ich noch mehr Lust drauf, ja.
Geht nicht. Und ja, wir sind ja auch alle nicht zu jung.
Nee, wir sind nicht zu jung und
zu sensibel ist auch irgendwann mal rum, ne?
Da habe ich dann doch Lust drauf, glaube ich. Und dann, Das ist die Fleischgärten. Und dann, was war denn noch mit Abenteuer aus der Gruft 3 und namenloser Schrecken in der alten Welt?
Das kann sein, dass die auch im Oktober kommen.
Ja,
Überblick verloren.
Das vierte Quartal wird voll mit Neuheiten auf jeden Fall.
Genau, weil wir jetzt im dritten, da verschiebt sich ein bisschen was ins vierte.
Ja, mit den Druckereien, da hat sich was mit dem Druck verschoben und deswegen kommt jetzt wahrscheinlich im vierten Quartal recht viel geballt heraus.
Ja, das ist quasi wie im ersten Halbjahr auch. Da hatten wir auch so einen leichten Stau und dann einen leichten Schub und dann war es plötzlich wieder alles glatt. Und dann kam wieder der nächste Stau und jetzt kommt der nächste Schub. Das wird sich irgendwann auch wieder ganz normal normalisieren.
Ja, Produktionen sind allgemein im Moment sehr, sehr schwierig. Die Nachfrage nach Spielen, Brettspielen, Kartenspielen, Rollenspielen ist sehr, sehr hoch. Corona-bedingt natürlich auch. In der Produktion kommen die Hersteller halt kaum mit. Also das ist Wahnsinn. Und das ist natürlich, es gibt verschiedene Faktoren, die hohe Nachfrage, gestiegene Rohstoffpreise, also Papier. War ja auch, inzwischen hat es sich ein bisschen stabilisiert, aber aufgrund auch des Wirtschaftsstreits zwischen Kanada und den USA gab es ja dann auch auf dem Weltmarkt eine Papierknappheit.
Und Holz.
Holz. Aus Papier wird aus Holz gemacht. Das war auch eine Problematik halt. Und Rohstoffe sind im Moment knapp. Und es ist gar nicht so leicht zu produzieren und Erscheinungstermine einzuhalten halt. Aber ich hoffe, dass wir all diese Bände dann im vierten Quartal rausbringen können. Ich freue mich drauf. Sehr abwechslungsreiche Abenteuerbände insgesamt. Eine rein deutsche Kampagne finde ich cool. Nachdem Grenzlande schon so genial war, bin ich da auch.
Ja, auf das die war Stuttgart. Ja, vor einem Jahr ungefähr rausgekommen. Und das war ja. Kaum war es da, war es auch schon
was weg. So genau, ungefähr. Also die Grenzlande ging unfassbar schnell.
Ja, und die Resonanz danach, ich sag mal, wenn es schnell weg ist, ist ja erstmal gut. Wenn hinterher alle sagen, Mann, was war das denn für ein Scheiß, dann wäre es nicht ganz so gut.
Ja.
Aber ich habe auch nichts Negatives darüber, ist nichts Negatives an mir rangekommen, höchstens, Mann, war das cool. Und ja, dann lehne ich mich doch zurück und sage, ey, da haben wir wohl alles richtig gemacht.
Richtig.
Ja, okay, also es kommt viel, auf was wir uns freuen dürfen, ja.
Ja, unbedingt. Also und es wird weiterhin Hardcover und Softcover geben. Es gibt Abenteuersammlungen, es gibt Hintergrundbände, es ist alles im Fluss.
Ja, das Schöne ist ja auch, wenn es im Winter kommt, ne, da ist alles dunkel, da geht eh keiner raus, da wird es auch schön früh dunkel, da hat man viel mehr Zeit für solche Sachen. Mhm. Und kann dann auch gleich ein Band nach dem anderen da durchjagen.
Ja, hört sich mal, als hättet ihr auf jeden Fall ordentlich was in der Pipeline, bis dann die Masken rauskommen nächsten Frühling.
Na klar.
Ah, da habe ich Bock drauf, muss ich auch sagen.
Uff. Absolut. Ich denke mal, Heiko, wir werden auch nochmal über unser Neuheitenprogramm dann fürs Frühjahr nochmal reden. Wir haben ja im Dezember die nächste Online-Convention Conspiracy. Habe ich dir auch vielleicht schon das Datum mitgeteilt? Bestimmt hast du das auch reserviert und ich habe dich schon gefragt. mache ich gleich mal im Anschluss.
Vielleicht in der Zeitschleife, ich weiß es nicht.
Genau. Und wenn Heiko Zeit hat, reden wir traditionell immer auf den Conspiracy Online Conventions dann auch über das, was so als nächstes ansteht. Und dann sind ja hoffentlich zu dem Zeitpunkt Mitte Dezember die Bände, über die wir gerade gesprochen haben, erschienen. Und dann wird es ja Zeit, den Schleier zu lüften, was neben den Masken dann auch sonst noch im ersten Quartal, vielleicht auch schon im zweiten Quartal, gucken, wie weit du gehen darfst, kannst. 22
ja, ich habe ja schon verraten, die zweite Hälfte von Malleus Monstrorum.
Ja, wenn es Teil 1 gibt.
Das ahnt man dann schon. Ne?
Und du hast auch den Titel schon genannt, genau richtig. Also das wissen wir dann schon. Aber was da sonst noch in der Pipeline ist, sind wir gespannt drauf.
Wir die auch. Spannung wurde gerade aufgebaut hier.
Okay. Sehr schön. Heiko und Peter, vielen Dank, dass ihr bei uns mitgemacht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns den Podcast aufzuzeichnen. Das, wie gesagt, schreit förmlich nach einer Wiederholung, vielleicht irgendwann in einem halben Jahr, wenn es dann soweit ist oder wenn wir vielleicht dann auch die...
Wenn das durchgespielt habt,
genau, wenn wir,
dann erzählt er die Anekdoten, was alles passiert ist.
Das hört sich nach einem Pflichtprogramm an für uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns ja einmal im Podcast, bedanken uns bei den HörerInnen da draußen, die zugehört haben. Und wenn ihr Fragen habt, dann erreicht ihr uns auf jeden Fall in den Social-Media-Kanälen von Rollen mit den Besten. Und wo erreicht man euch, wenn man Kontakt zu euch aufsuchen möchte?
So, einmal deine Adresse und Handynummer, Heiko. Genau. Ja.
Also tatsächlich ist eigentlich das Beste zum Erreichen das Pegasus-Forum, wo es ja, also bei mir jetzt in meinem Fall, da gibt es eine extra Rubrik für Cthulhu, wo man auch Fragen loswerden kann oder irgendwas, was mit Cthulhu halt zu tun hat. Und also das gucke ich selber mir regelmäßig an. Und da kann man theoretisch auch Nachrichten verschicken. Also man könnte sogar vom Forum aus mir direkt sowas Ähnliches wie eine E-Mail schicken. Und darauf antworte ich dann natürlich auch.
Genau, für Fragen rund ums Rollenspiel und Cthulhu ist dann unser Forum auch die beste Anlaufstelle, wenn man mich erreichen möchte, nicht über Facebook oder sowas, da bin ich privat unterwegs. Dann einfach auf unserer Webseite gibt es unter Presse, Unternehmenskommunikation meine Kontaktdaten, falls man auch in dem Bereich machen möchte und gesagt hat, oh, das war jetzt toll mit dem Podcast, wir haben auch was Ähnliches vor, dann kann man natürlich mal anfragen und da findet man dann meine offiziellen Kontaktdaten auf unserer Webseite.
Super, wunderbar. Dann, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal danke an euch beide und ich würde
jetzt sagen,
Flo, du darfst mit deiner Verabschiedung der Offiziellen von Rollen mit dem Besten jetzt
Ich kriege ja immer Ärger, wenn ich das nicht mache. Ne? Ja, halt... Klar, Hände waschen, Maske tragen und so, ne?
Und was für eine Maske,
ich
mein, ne?
Also jetzt. Ich meine, die Wahlen sind jetzt am Sonntag, das heißt, ihr hört es eh nach den Wahlen, ja. Aber ey, wenn ihr nicht wählen wart, dann geht raus aus unserem Discord und geht raus aus unserem Instagram. Dann seid ihr doofe Leute, wirklich. Das ist nicht cool. Nicht wählen gehen ist voll anti in Ordnung, ey.
Da kam was auf uns zu. Wunderbar. Schön, dass ihr da wart und hoffentlich bis bald.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.